Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
30 Jahre Wiedervereinigung und wir sprechen heute über Heimatverlustgefühle mit DDR-Popstar Tino Eisbrenner. Herr Eisbrenner, ist der 3. Oktober ein Feiertag für Sie?
Das ist ja gleich eine harte Frage am Anfang. Also in dem Sinn eigentlich nicht. Aber ich feiere auch nicht den 7. Oktober. Also ich habe mit diesen Feiertagen nicht so viel am Hut, ehrlich gesagt.
Anders gefragt, welche Gefühle löst bei Ihnen die Wiedervereinigung und die Wende aus?
Da gibt es natürlich viel dazu zu sagen. Die Wende, die wir irgendwann, sagen wir mal, ab 88 spätestens herbeiführen wollten, auf die sich dann alles zubewegte bis zum Ende 89, hatte natürlich ein paar andere Ziele. Niemand von denen, die da ihren Verstand gebraucht haben, hatte die Absicht, irgendwie die DDR abzuschaffen, sondern man wollte eine andere DDR machen, man wollte eine offene DDR machen. Man lebte in und mit Perestroika und Glasnost und wusste, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir Dinge verbessern können. Insofern war die Wende gut, wichtig und richtig, nur ihre Ergebnisse sind nicht alle so toll, wie man sie heute hinstellt, besonders am 3. Oktober oder 9. November.
Welche konkreten Ergebnisse sind das, die nicht wünschenswert waren?
Na, sagen wir mal so, wir haben bei dem Erreichen von stärkerer Wirtschaft und größerem Luxus was verloren, was in der DDR oder, wie ich glaube, in dem gesamten sozialistischen Block also schon präsent war. Es war noch nicht an dem Punkt, wo man es haben wollte, aber es war schon präsent. Nämlich Leben um des Lebens willen. Man muss ja bedenken, in der Nachkriegszeit, wo die Apokalypse, also eigentlich im Grunde genommen zweimal kurz hintereinander durch zwei Weltkriege herbeigeführt wurde. Und dann die Nachkriegszeit, die Generation meiner Eltern, da ging es erstmal nur darum, endlich wieder was zu essen zu haben. Mein Vater erzählte mir immer davon, dass er einfach Hunger hatte seine ganze Kindheit über. Ich bin dann schon die Generation, 62er Baujahr, die diese Gedanken nicht mehr haben musste. Und wo es, also in meiner Kindheit ging es irgendwie um gute Bücher, um tolle Filme, um Miteinander sein, um Pionierorganisationen, also dieser Gemeinschaftsgedanke, ne, alles miteinander zu haben und nicht den Egoismus des Einzelnen nach vorne zu stellen, sondern immer die Gemeinschaft zu betrachten. Wobei ich das nicht glorifizieren möchte, weil das natürlich auch Nachteile hat. Zum Beispiel exotische Künstlerfiguren hatten es schwer, weil sie aus dieser Hecke, sage ich jetzt mal, die geschnitten wurde, damit sie insgesamt gut wächst, wenn die dann rausguckten, dann wurden sie natürlich mit abgeschnitten. Ne? Aber gerade in der Kunst braucht es natürlich auch immer wieder exaltierte Charaktere und Figuren. Wir hatten ein prominentes Beispiel, Nina Hagen, so eine Figur konnte in der DDR eigentlich nicht wirklich sich entfalten. Ne? So.
Aber konnten Sie das?
Das war der Nachteil. Aber Figuren wie Nina Hagen waren natürlich auch Extremfiguren. Ne? Die also wirklich verrückte Figuren. Ne?
Konnten Sie sich entfalten?
Ich wiederum konnte mich ganz gut entfalten mit meiner Band. Wir hatten eigentlich einen schnellen Start, ausgelöst eigentlich durch die Entdeckung durch ein englisches Fernsehteam. Das war aber für uns die Besonderheit, insofern auch exotisch. Die DDR hat dann schnell nachgezogen und gesagt, wir wollen ja nicht, dass die jetzt zuerst im englischen Fernsehen bekannt werden. Also zack, holen wir die mal rein. Und dann hatten wir zum Glück auch ein paar gute Lieder, die die Leute auch hören wollten. Also, das gehörte dann immerhin auch noch dazu. Und dann haben wir eigentlich so über ein paar Jahre lang so eine Art Beatles-Feeling gehabt. Wir waren sehr jung, das Publikum war sehr jung, sehr euphorisch also. Und haben auch gedacht, niemand und nichts kann uns bremsen. Ne? So, also für uns war die Entfaltung möglich. Und wenn ich jetzt heutzutage immer darüber reden soll, also geht eigentlich schon seit 20 Jahren, ich wehre mich eigentlich immer dagegen, dass man zu viel vom System spricht. Also ein System DDR würde ich jetzt erstmal mit großer Vorsicht formulieren, weil in ganz vielen Sachen war es ein großes Ausprobieren. Da war überhaupt noch kein System. Und durch dieses große Ausprobieren sind ganz viele tolle Sachen entstanden und auf der anderen Seite ganz viele Fehler gemacht worden. Sozialismus hatte vorher noch keiner versucht. Die Sowjetunion war schon ein bisschen länger beim Probieren, hatte aber natürlich auch ganz andere Bedingungen. Und insofern konnte man nicht alles nachmachen. Und ein Fehler der DDR hat ja darin bestanden, zu versuchen, viele Sachen nachzumachen, bis hin zum Maisanbau, was in der DDR einfach unmöglich war. Ne? So. Und also sind da viele Fehler gemacht worden, aber immer wieder wurde gerungen und immer wieder probiert. Und das Geschenk, was da drin steckte, war, dass die Menschen natürlich im Probieren, also jeder war sich darüber im Klaren, wir probieren hier gerade was. Und die einen waren dafür und die anderen waren dagegen, aber immer war Diskussion, immer wurde miteinander gesprochen über all das. Und dadurch, dass es in diesem sozialistischen System dann auch kein Standesdünkel gab, sondern der Betriebsdirektor, der sozialistische Betriebsdirektor, noch dazu, wenn er in der Partei war, und der war meistens in der Partei, sozusagen in solchen Diskussionsveranstaltungen, innerparteilich, aber auch überparteilich, war der immer dem normalen Arbeiter völlig gleichgestellt. Man sprach als Genosse, du musst doch mal und dann so. Dadurch konnte der normale Arbeiter mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so machen wir das nicht mehr und so wollen wir das nicht. Und der Betriebsdirektor war gezwungen, die Dinge zu erklären, eventuell zu korrigieren. Und da war also wieder dieses Miteinander. Und das ist eine Sache, die wir verloren haben. Wir haben heute sowohl Standesdünkel, wir haben eine Mehrklassengesellschaft, weil die, also der Reichtum sich so sehr von der Armut abgehoben hat, dass manche Leute überhaupt gar nicht mehr zusammenkommen, nirgendwo. Aber die den Reichtum haben, beeinflussen natürlich das Leben dessen, der den Reichtum nicht hat und die Dinge so nehmen muss, wie sie ihm serviert werden. Die den Reichtum haben, beeinflussen die Politik. Und und verloren gegangen, oder sagen wir mal, was jetzt übrig geblieben ist, ist, dass die Gesellschaft, die wir jetzt haben, eigentlich nur noch einen Wertmaßstab hat. Geld. Wenn du Geld verdienst, hast du immer recht, dann ist alles in Ordnung, dann können dir die anderen auch egal sein, dann kommst du schon durch. Und da hatten wir in der DDR dann eben doch noch ein paar andere Gesichtspunkte und es stand eben nicht, das war ja das Ziel des Sozialismus, weil man ja auf den Kommunismus hin wollte, war ja das Ziel, den Leuten beizubringen, dass es nicht in erster Linie ums Geld geht. Und das ist ja so eine ganz urige Kraft eigentlich. Ich bin ja eine Zeit lang auch in Lateinamerika gewesen und habe mit Schamanen mich beschäftigt, mit Schamanismus, habe unter Indianern gelebt. Und da war immer die Frage, ja, ihr Deutschen oder ihr Europäer, hieß es dann auch immer, ihr lebt alle für euer Bankkonto. Lebst du für dein Bankkonto? So, ne? Und das hat eben Sozialismus versucht, davon wegzugehen und die Leute zu bilden, die Leute zu einem Miteinander zu bewegen. Das haben wir verloren.
Sie sprechen auch von Heimatverlust, den mehrere Generationen erlitten haben. Was ist diese Heimat? Das Land ist ja noch da oder geht es um Gefühle? Was ist Heimat für Sie?
Ja, na, für mich, ich bin ja nur ein fahrender eine fahrende Zunft. Also Musiker sind ja immer unterwegs. Für mich ist Heimat immer da, wo es ein Miteinander gibt, erstens, wo man durch gemeinsame Traditionen, gemeinsame kulturelle Erlebnisse oder auch gesellschaftliche Erfahrungen einander versteht. Dadurch entsteht schon wieder Miteinander, weil man sich eigentlich nur, man macht eine Bemerkung und jemand daneben lacht und man weiß, okay, der hat die gleichen Erfahrungen. Also das ist für mich Heimat. Und Heimat ist für mich, wo man irgendwie angstfrei leben kann. Und ich weiß, dass es in der DDR auch Leute gegeben hat, die sich gefürchtet haben vorm Establishment, die Angst hatten, was zu sagen. Aber meine Erfahrung ist das nicht. Und ich weiß, dass ich kein Einzelfall bin. Vielleicht bin ich ein Prototyp des DDR-Bürgers, der sozusagen gern DDR-Bürger war, der gern in dieser Gesellschaftsordnung Sozialismus gelebt hat, wohl wissend und auch aktiv darin, dass die verändert und verbessert werden muss. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht gerne darin lebt. Und ich weiß, dass es auch die anderen gab, die, wie ich inzwischen auch gemerkt habe, schon aus der Tradition ihrer Eltern, also sozusagen schon geprägt waren, dagegen zu sein. Und dann natürlich mit dem System in Konflikte geraten sind. Ich hatte zum Beispiel oder habe eine gute Bekannte, die hat dann Abitur gemacht und wollte studieren und hatte aber die schlaue Idee, dann, als sie das Abitur überreicht bekommen hatte, einfach so aus Rebellion ihr FDJ-Hemd zu verbrennen auf dem Schulhof. Ja, dann hat man sie nicht studieren lassen. Und darüber hat sie noch 40 Jahre später geschimpft. Aber es ist nicht unlogisch aus meiner Sicht, ein Staat, der dir dein Studium finanziert, ist ja auch anders als heute, und dem du sozusagen ins Gesicht spuckst, indem du seine Symbole verbrennst öffentlich, dass der dann nicht sagt, ach ja, Mensch, die Süße, ne, guck doch mal, jetzt lass sie doch mal studieren. Sondern sagt, nö, da haben wir andere, die auf unserer Seite sind und dann lassen wir die studieren. Und zack. Für sowas habe ich Verständnis. Und weil das eine logische Reaktion ist. Also wissend, dass es den und den DDR-Bürger gab, bin ich eigentlich ohne Angst aufgewachsen. Und auch die Demonstrationen 89 auf den Straßen haben eigentlich auch gezeigt, die Leute hatten da keine Angst. Und das Klettern auf die Mauer, die hatten keine Angst. Klar, wenn einer bei Nacht und Nebel losgezogen ist, irgendwie durch die Grenze kommen, natürlich hatte der Angst, dass er erwischt wird. Und wenn jemand im Konflikt mit seinem Staat war, natürlich hatte der dann Angst, dass ihm an irgendeiner Stelle irgendwas jetzt eine Leine gelegt wird. Und das ist ja auch oft genug passiert. Und auf keinen Fall würde ich dann das rechtfertigen wollen, sondern eben da sind auch viele Fehler gemacht worden. Auch zum Beispiel prominente Beispiele, wie man mit Manfred Krug umgegangen ist. Auch die Dummheit, wie man mit Wolf Biermann umgegangen ist, ihn dann einfach rauszuschieben. Wirklich dumme, dumme Fehler von Leuten, die oftmals in vorauseilendem Gehorsam und ohne eine Idee sozusagen viele Dinge verhindert und vernichtet haben. Auch meine Band ist auseinandergebaut worden, weil man uns erziehen wollte. Wir waren zu frech, zu eigenständig, zu, dann hat man gesagt, naja Mensch, die erziehen, müssen wir uns mal erziehen. Und dann hat man den einfachen Trick benutzt und weil noch drei zum Grundwehrdienst mussten, hat man die erstmal zur Armee geschickt und damit war die Band kaputt. Und dennoch gingen solche Dinge nur selten ans Eingemachte. Also selbst Leute, die erstmal in die Ecke gestellt waren, auch mein Vater zum Beispiel wurde mal eine Zeit lang in die Ecke gestellt. Der war Schuldirektor und plötzlich hat er Bücher sortiert, irgendwo in einer Bücherkammer, Lehrbücher sortiert. Aber man hat ihn sozusagen nicht unter die Brücke gejagt. Ne? Und heutzutage wenn Leute an den Rand der Gesellschaft geschoben werden, weil sie Dinge sagen, die sozusagen dem Mainstream nicht passen oder die gar etwas gefährden, wo Politik sozusagen kritisiert wird, und zwar so scharf, dass es gefährlich wird, und Leute dadurch an den Rand geschoben werden, dann haben die Existenzprobleme, weil sie ihren Job loswerden, irgendwo anders mehr reinkommen und plötzlich nicht mehr wissen, wie sie die Familie ernähren sollen. Das ist in der DDR nicht passiert, sondern da hat man dann immer so ein, es war ja Sozialismus, dann hat man so ein Netz eingebaut, also niemand landete unter der Brücke.
Könnte man dann sagen, dass es in der DDR mehr Redefreiheit als heute gab?
Das würde ich nicht so behaupten. Das wäre ein kühner Satz. Es gab eine andere Redefreiheit, nämlich, also wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, in diesem Bewusstsein, dass die Gesellschaft längst nicht perfekt ist, sondern dass man an ihr arbeiten muss und machen muss, hat es eine stetige Diskussion gegeben. Und wo diskutiert wird, ist die Rede frei. So, also dann diskutieren die Seiten. Und heute, wo man also von Redefreiheit und von überhaupt Meinungsfreiheit spricht, gibt es eine andere Art von Unfreiheit. Nämlich erstens, dass einem passieren kann, dass man plötzlich wegsortiert wird. Also an den ganz viel, also zum Beispiel seit ich mich um einen Brückenbau mit Russland kümmere und engagiere dafür, haben ja erstens im ersten Schwung viele Leute plötzlich die Fanschaft gekündigt. Mir auf Facebook geschrieben, ja, deine Musik war früher auch besser und mit den Russen und wollen nichts zu tun haben. Wop, so. Da stutzt der Künstler und denkt, ups, jetzt bricht ja dein Publikum weg. Was bedeutet, wenn Publikum wegbricht? Es bedeutet, du verkaufst keine Platten mehr, du kannst vielleicht keine Konzerte mehr geben, es geht ans Eingemachte. So. Also da ist in dem Moment, muss man wählen, ob man das aushält, ob man so viel Kraft aufbringt, das auszuhalten, oder ob man lieber sagt, ach nee, mit Politik lasse ich mal sein. Und die Mehrheit unserer Künstler, wenn ich jetzt mal nur von meiner Branche spreche, die Mehrheit der Künstler entscheidet sich dafür. Nee, lass mal Kunst machen und Politik lassen wir mal sein. Da halten wir uns mal raus. Weil Politik polarisiert und dann wird es gefährlich. So. Dann kommt als nächstes das Publikum. Ganz oft sprechen mich Leute an, die mein Buch kaufen oder auch die CD November, wo lauter russische Bardensongs ins Deutsche nachgedichtet sind von mir und also in Deutsch veröffentlicht, stehen da und sagen fast flüsternd, naja, Mensch, danke, dass du für uns jetzt so sprichst, weil unser einer kann das ja nicht machen. Wenn ich in meiner Firma sowas sagen würde, da wäre ich ja gleich raus. Da stehst du ja sofort als Putin-Versteher in der Ecke und das will ja keiner. So. Also das heißt, es findet eine andere Art statt von Aussortieren und da diese andere Art heutzutage damit zu tun hat oder im Resultat damit zu tun hat, ob du dein Brot verdienen kannst oder nicht, entsteht die Unfreiheit an der Stelle. Viele Leute zensieren sich selbst. Früher wurdest du zensiert, du hast was gesagt, dann kam einer auf dich zu und hat gesagt, mein lieber Freund, sowas möchten wir aber nicht, dass du sowas sagst. Aber du wusstest, von wo der kommt und konntest dann darauf reagieren. Und auch ich habe das oft erlebt, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, oh, also so und so und so. Oder Figuren wie Wladimir Wysotzki haben das erlebt, dass jemand auf ihn zukam vom Establishment und gesagt hat, Semjonowitsch, willst du jetzt wirklich solche Lieder singen über dieses Thema? Und dann ist die Entscheidung zu sagen, ja, will ich. Oder, ach so, naja, nee, dann mache ich das lieber nicht. Natürlich gibt es in diesem Moment auch viele, die den Kopf einziehen. Und das habe ich damals nicht gemacht und bin auch schon ja nicht bereitet, jetzt zu tun, wo wir angeblich Meinungsfreiheit haben und die in alle Welt rausposaunen und möglichst mit Militäreinsatz noch bringen wollen, irgendwo anders hin. Nee, genau in dieser Welt möchte ich gerade dann nicht den Kopf einziehen. Alleine, dass ich jetzt ein Interview für RT Deutsch mache, wird mir einen Haufen Prügel einbringen. Weil sich natürlich Leute aufspielen und wie kann er denn und denen ein Interview geben und kann ja nicht wahr sein. Und wo ist dann die Meinungsfreiheit? Die große Freiheit, die wir immer ausrufen. Wo ist die an der Stelle? Und ja, Punkt.
Warum ist Ihnen das trotzdem wert, dieses Thema anzugehen, obwohl Sie wissen, welche Reaktionen da kommen?
Weil ich immer noch dem alten Traum nachhänge, eine Gesellschaft verbessern zu wollen. Und als Künstler sowieso. Und Künstler haben meiner Meinung nach auch diese Aufgabe. Künstler haben die Aufgabe, die Menschen im Herzen zu erreichen. Und wie kann ich Herzen von Menschen erreichen, wenn ich mein eigenes Herz verschlossen halte? Geht nicht. Die Künstler, die ich achte, über die Jahrhunderte hinweg, ob die Schiller hießen oder Neruda oder Wissotzki oder Brecht oder Sting oder wen auch immer ich zu meinen Helden zähle, haben sich alle engagiert und haben alle dazu das Herz geöffnet. Biografien geschrieben und gesagt, was sie denken und fühlen. So, und wir haben zu viele Themen in der Welt, die uns regelrecht anschreien und sagen, engagier dich, guck nicht weg an der Stelle. Und das sind die Straßenkinder in unseren eigenen Straßen. Oder wenn wir mal im Land bleiben, das ist die Hilflosigkeit, eine vernünftige Bildung, unseren Kindern eine vernünftige Bildung angedeihen zu lassen. Was da gedoktert und gemacht wird und getan. Und am Schluss stellen wir fest, oh, leider wieder nur 20% Plankton gezüchtet. So, und da setzt für mich immer so eine Not ein. Also, weil ich zum Beispiel sage, wie wollen wir unseren Kindern Werte vermitteln? Also Kindern, die ja eigentlich auf die Welt kommen und alles annehmen, was wir ihnen anbieten. Und wenn wir schaffen, ihnen spannende Sachen zu vermitteln und sie die zu lehren. Ich war ja auch 3 Jahre Lehrer, deswegen, also als Aushilfe sozusagen, aber hat mich 3 Jahre lang hier an die Kleinstadtschule in Woldeck verschlagen. Also wenn wir schaffen, kluge und spannende Themen zu vermitteln, dann sind die Kinder ja wie ein Schwamm. Die wollen das ja. Das ist ja ein Lebensinhalt eigentlich, sich zu entwickeln, zu lernen, klüger zu werden, gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und wenn wir aber selber nur den Wert vermitteln können, na, du musst das alles jetzt fein lernen, damit du später mal einen guten Beruf hast und schön Geld verdienen kannst, dann kommt bei den Kindern nur so viel an von dem, was Menschsein überhaupt bedeutet. Weil Menschsein heißt auch Zeit haben, heißt auch träumen, heißt Poesie entdecken im Alltag, im ganz normalen, heißt zu lieben. Sich auch zu geben, also nicht nur zu nehmen, sondern sich auch zu geben. Und das alles vermitteln wir nicht mit diesem Wertemaßstab, den wir ansetzen. Und deswegen ist jetzt auch praktisch gerade wieder ganz aktuell nichts rausgekommen bei dem Klimapaket der Bundesregierung. Nichts rausgekommen, worauf die Jugend, die Kinder, die auf die Straße gehen und sagen, hey, hinterlasst uns eine bessere, eine gesunde Welt, worauf die irgendwie sagen könnten, na endlich. Nee, können sie nicht, weil es kann nicht rauskommen, weil man nur weiterhin darauf achtet, wie man da ökonomisch und es muss alles Rendite haben und man muss damit Geld verdienen oder wenigstens den Status quo erhalten. Das war die Aufgabe, der sich diese Regierung gestellt hat. Und deswegen ist nichts dabei rausgekommen. So, und solange wir an all diesen Punkten, und ich bin jetzt nur im Inland geblieben die ganze Zeit, solange wir an all diesen Punkten nicht offenen Herzens eine Diskussion anfangen und nach Lösungen suchen, auch nach Lösungen, die außerhalb unseres jetzigen Systems liegen, also die Systemfrage auch stellen, was leider im Moment kaum jemand tut. Also manche denken ja, die AfD täte es, aber die tut es auch nicht. Stellt auch nicht die Systemfrage. Sie will zwar ein paar Leute verjagen, die uns beim Geldverdienen stören, aber und das Volk sagt, jawohl, die müssen weg, weil sonst haben wir nicht genug. Aber da ist es schon wieder. Wir müssen haben. Wir, also das sich geben, es kommt nicht mehr vor in unserer Rechnung. Und die Linke, so sehr ich ihr auch anhänge, wagt es im Moment leider auch nicht, die Systemfrage zu stellen, weil sie Angst hat, sie würde in die Ecke gestellt werden, weil sie seit 30 Jahren damit beschäftigt ist, möglichst in die Mitte zu kommen, damit sie akzeptiert wird von der Bevölkerung. Was natürlich ein Irrglaube ist, weil die Linken trauen ihr dann nicht und die anderen wollen sie sowieso nicht. Also könnten sie auch drastischer links sein. Also wir brauchen diese anderen Werte und die haben nach meiner Lebenserfahrung zu großen Teilen in der Zeit des Sozialismus schon mal auf den Tisch gelegen. Niemand hatte Angst, dass er seine Miete nicht bezahlen kann. Niemand hatte Angst, dass er seine Kinder nicht ernähren kann. Und diese Angstfreiheit, niemand hatte Angst, dass er seine Kinder nicht bilden kann. Niemand hatte das Gefühl, dass ihnen die Bildung seiner Kinder nicht angeht. So nach dem Motto, Sie sind da der Lehrer, lernen Sie mal den Kind der Schule. Ne? So. Nee, sondern da wurde auch an einem Strang gezogen. Besser und schlechter natürlich sind ja alle Menschen. Ne? Also ihr habt die großen, tollen Beispiele und die wird nicht funktioniert. Klar, die gibt es in jeder Gesellschaft, in jedem Land und zu jeder Zeit. Aber es lagen ein paar Ideen auf dem Tisch, gestützt von Künstlern wie schon Tolstoi oder Brecht. Ideen, an denen man gearbeitet hat, um Mensch zu sein. Ne? Also und Menschheit, der Mensch ist ein Herdentier. Und wenn er darauf abgerichtet wird, die Herde eigentlich nur zu verlassen und um sich selber sich zu kümmern, und das bemäntelt wird mit individueller Freiheit und so ein Blödsinn, dann entwurzelt man den Menschen. Und da ist wieder der Heimatverlust, auf den ich gerade antworten sollte. Da ist für mich Heimatverlust. Auch wenn man sozusagen unter den gleichen Bäumen wandelt und in den gleichen Straßen geht und dieser Hof hier zum Beispiel, auf dem ich wohne, der ist überhaupt kein DDR-Hof. Der wurde schon lange vor der DDR gebaut. Und natürlich hat er trotzdem optisch ein Heimatgefühl. Aber die eigentliche Heimat entsteht nur durch die Gedanken, die hier gelebt werden. Und nicht durch die Ziegel, die verwendet wurden.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission. Herr Eisbrenner, vielen Dank für dieses Interview.
Danke fürs Gespräch. Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.